Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Immer dann, wenn es um Computerspiele geht, um Games, dann geht es auch direkt um Superlative. Millionen Menschen spielen mittlerweile, 42% der Deutschen. Die Industrie setzt damit weltweit Milliarden um. Die Gamesbranche selbst treibt die Computertechnik maßgeblich voran und setzt längst eigene Produktionsstandards. Wie hier bei dem Titel, den wir gerade hören, opulente Komposition für das Spiel Batman Arkham Origins. Das Wochenendjournal von der Gamescom, der größten Computerspielemesse der Welt, über Nervenkitzel, Umsatzrekorde und die große Frage nach dem Warum. Mein Name ist Stefan Beuting. Schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal auf der Gamescom waren. Für mich ist es dieses Jahr das erste Mal. Ich wusste, dass es laut wird, dass es groß ist, dass es bunt ist, aber es ist lauter, bunter und größer, als ich dachte. Und somit stellt sich so ein Gefühl ein, naja, der Überforderung, würde ich mal sagen. Und ich bin relativ froh und erleichtert, weil ich nicht alleine hier bin. Mir hilft heute jemand, eine Schneise durchs Dickicht zu schlagen, die Sachen zu finden, die erzählenswert und wichtig hier sind. Und das ist Judith Ackermann. Wir kennen uns doch aus der Uni. Du bist mittlerweile Professorin Judith Ackermann oder auch Professor Counter-Strike.
Ja, das hat sich die Presse mal so überlegt, weil ich meine Doktorarbeit tatsächlich über Computerspiele geschrieben habe und unter anderem ging es da auch um das Spiel Counter-Strike und was so passiert, wenn Leute das zusammenspielen. Und das ist ein relativ bekanntes und auch lange Zeit viel diskutiertes sogenanntes Ego-Shooter-Spiel. Deshalb ist es so gekommen.
Aber es ist nur eins von ganz vielen möglichen Spielen und Spielegenres, die man sich angucken kann. Und um jetzt einfach schon mal so einen ganz guten Punkt zu finden, haben wir uns hier hingesetzt, weil hier einfach so eine Art Hub oder Hotspot ist, von dem man aus kurzem Wege hat in alle möglichen Themen und Genres.
Genau, wir sitzen an einem strategisch sehr günstigen Platz, um uns wirklich alle Bereiche anschauen zu können, die uns interessieren. Wir können relativ schnell in den Mainstream-Bereich gehen und wirklich schauen, was sind gerade die angesagtesten Titel, wer spielt die und warum. Wir können uns im Indie-Bereich anschauen, was gibt es so für Spiele, mit denen man gar nicht so rechnen würde oder von denen man noch nie was gehört hat, die aber auch spannende Spielkonzepte verfolgen.
Virtual Reality?
Da müssen wir auch nicht weit gehen, da können wir uns ausprobieren in virtuellen Realitäten. Falls du das noch nicht gemacht hast, ist auf jeden Fall was, was man auf der Messe ganz gut mal ausprobieren könnte.
Würde ich total gerne. Ich würde auch noch gerne wissen, ab welcher Stelle kippt das Ganze vielleicht so von Spielspaß in Spielsucht? Und dann können wir noch mal bei den Leuten nachgucken, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und die viele, viele Stunden am Tag spielen und darüber reich, berühmt und vielleicht sogar schön werden.
Genau, und das ist auch interessant, weil das ja auch nochmal zeigt, nur weil ich vielleicht viele Stunden in Spiele investiere, muss das nichts mit Sucht zu tun haben, sondern es kann auch einfach mein Beruf sein. Und da muss ich natürlich auch viel Zeit investieren, um mich so zu professionalisieren, dass ich auf einem internationalen Profiniveau auch mitspielen kann. Und wenn du magst, können wir mal die Treppe runtergehen und uns anschauen, wie das aussieht.
Vor 3 Jahren wurde mit E-Sport weltweit eine 500 Millionen US-Dollar umgesetzt. Bis heute, 2019, hat sich das auf 1 Milliarde verdoppelt. Und in 3 Jahren, so die Prognose, sollen es schon 1,7 Milliarden sein. Einer, der da mitmischt, ist Ad Hoc Gaming, ein E-Sport-Clan aus Gera. Und einer der besten Spieler dort ist Berg. Sein Ingame-Name ist Gilius. Er ist 22 Jahre alt. Das Spiel, in dem er Profi ist, ist das Multiplayer-Online-Spiel League of Legends.
Also ich spiele natürlich nebenbei noch andere Spiele, aber es ist mein Hauptberuf, League of Legends zu spielen. Und während der Saison spiele ich nur League of Legends.
Was kannst du denn besonders gut?
Also ich denke, reflextechnisch bin ich sehr gut in dem Spiel. Ich spiele alle Charaktere, das heißt, ich habe viel trainiert. Und strategisch bin ich auch auf einem sehr guten Level. Also das Spiel existiert seit 9 Jahren und ich spiele es seit 9 Jahren. Deswegen habe ich natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung.
Das Geschäftsmodell? Erlöse durch das Streamen, also das Senden von Let's Play-Videos. Daran schaut man den Spielern beim Spielen quasi über die Schulter, genauso wie ich das hier gerade mache. Dann gibt es noch Preisgelder in Millionenhöhe. Aber der große Batzen, das ist die Werbung. Gilius trägt ein grünes Trikot, darauf die Partner und Sponsoren. Eine Versicherung, ein Hersteller von Snacks und einer von Computerteilen. Die sponsoren die Teams und wollen so an die junge Zielgruppe ran. Gilius startet das Spiel und erklärt, worum es dabei geht.
Ja, klar, kann ich machen. Welcher Charakter findest du, sieht cool aus? Wen soll ich picken?
Pick doch mal Blitzcrank.
Wie Blitzcrank?
Ja.
Okay. Der hat auch ziemlich viele coole Skins, wie du hier siehst. Ja, den benutzen wir mal. Also der Charakter ist eigentlich ganz simpel. Er hat eine spezielle Attacke und das ist, den Gegner zu sich zu ziehen. Aber diese Attacke ist ziemlich schwer zu treffen. Deswegen braucht der Champion sehr viel Übung, aber wenn man ihn drauf hat, dann kann man einen großen Unterschied ausmachen. Also hier sehen wir auf der Karte, dass es es gibt eine Basis vom Blue-Side-Team und eine Basis vom Red-Side-Team. Das Ziel von beiden Teams ist es, den Nexus zu zerstören. Normalerweise ist es ein 5 gegen 5 und das Ziel des Spiels ist es, die gegnerische Basis zu zerstören, und wenn man die Gegner halt eliminiert, dann hat man mehr Zeit, die Türme anzugreifen. Es ist ein interaktives Schachspiel, würde ich sagen. Also es ist sehr viel Strategie dabei, aber auch sehr viel Kämpfen.
Also eine Mischung aus Geschicklichkeit, Strategie.
Genau.
Ja, das
und Erfahrung, sehr viel Erfahrung. Geschwindigkeit auch, ja.
Ja. Oh, was machst du da gerade? Da ist irgendwas Rotes,
genau.
Gefährliches, ne?
Das ist halt ein Jungle Monster. Das ist normalerweise mein Job als Profi. Ich mache eigentlich immer den Jungle hier und bin so gesehen der Spielemacher. Kann man Fußball so mit einem 6er, 10er vergleichen?
Wenn du tief in dich reinspürst, was gibt dir das Spiel?
Also ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, auch im Sportbereich. Tischtennis, Fußball, ich will immer gewinnen. Und ich denke, das passt einfach sehr gut zu mir, League of Legends. Es ist immer eine Interaktion, 5 gegen 5. Auch in der Profiszene sind es immer die gleichen Leute, gegen die ich spiele, und ich will sie einfach besiegen und Erster werden. Darum geht's mir.
Aber wenn du so sehr ehrgeizig bist, wie viel trainierst du pro Tag?
Also ich bin schon so ein Spezialfall. Ich spiele schon von morgens bis abends jeden Tag. Ich nehme mir ab und zu mal eine Pause am Wochenende, 1-2 Tage vielleicht. Aber normalerweise spiele ich 7 von 7 Tagen.
Läuft. Wie viele Stunden?
Ich fange normalerweise erst um 12 an. Ich gehe den Morgen ein bisschen langsamer an. Von 12 bis 2, 3 Uhr nachts.
Wie viel ist gesund?
Also es ist auf jeden Fall nicht mehr gesund, was ich mache, aber das hebt mich halt von sehr, sehr vielen Spielern ab, dass ich so viel... Ich habe sehr, sehr viel zu bieten in dem Spiel, ja.
Das kann ich ja leider nicht rausfinden, ne? Also wenn wir gegeneinander spielen würden, wäre ich halt schnell tot, aber ich wäre auch wahrscheinlich schnell tot, wenn du ein bisschen schlechter wärst, oder?
Ja. Ja, gut.
Sag mal, es gibt ja noch nicht so viele Gaming-Stars in Rente, ne?
Ja.
Also wie lange geht denn das, was du hier machst?
Ja, also ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ich denke, ich kann das, bis ich 30 bin, machen. Es gibt zum Beispiel einen Spieler, der die Weltmeisterschaft mit 29 gewonnen hat. Und nach der Weltmeisterschaft hat er geheiratet und hat seine Karriere beendet und ist jetzt Streamer geworden. Ich würde es anders machen. Ich werde, bis ich 30 bin, spielen und dann Coach werden.
Streamer spielen, kommentieren sich dabei selbst und das Ganze erscheint dann als Online-Video. Berg will später aber lieber Trainer werden, E-Sport-Teams zum Erfolg führen. Apropos Erfolg, was passiert da eigentlich, wenn das Hobby zum Beruf wird?
Ja, also ich würde sagen, es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, wenn man es nicht als Beruf hat, weil man die Zeiten sich aussuchen kann, wann man spielen kann. Natürlich macht mein Job mir Spaß, aber es gibt natürlich Tage, an denen man gerne mal nicht spielen würde, aber ich muss spielen, weil meine Competition schläft nicht. Die trainieren immer weiter und das heißt, ich muss auch weiter trainieren. Jeder Tag zählt. Shall we play a game?
Konsole an, das Spiel kann beginnen. Dicke rote Backen, was ein niedliches Kind. fang an zu sprechen, mein erstes Wort ist yo. Aufgewachsen in der DDR, reißt die Mauern ein mit meinem Transformer. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt.
Nach unserem Interview mit Berg gerade und Ad Hoc Gaming sind wir zwar nicht tot, aber wir haben trotzdem so eine Art Respawn. Also das heißt so ein Zurücksetzen auf den Punkt, von dem wir gerade gestartet sind. Nämlich wieder unser orientierungsmäßig strategischer Punkt.
Genau, und wenn wir uns die Messe jetzt wie so eine Art Open-World-Game vorstellen, wo wir ganz viele Sachen machen können, könnten wir eben jetzt überlegen, was wollen wir in der nächsten Runde erleben?
Spannend wäre vielleicht so im nächsten Level was anderes machen als das, was Berg gemacht hat. Berg hat so gezeigt, Spielen kann Lebensaufgabe sein. Und es gibt einen Markt auf jeden Fall, der sehr boomt. Der hat mit Spielen zu tun, ja, die man mal so nebenbei macht.
Genau, das ist der Markt der Casual Games. Und der findet auch in der Regel oder meistens auf Mobilgeräten statt. Das heißt, ich habe nicht so eine intensive Narration, in die ich mich erst einarbeiten muss, sondern ich kann direkt was machen und habe eigentlich nur so kleine Interaktionsmöglichkeiten, kann das zwischendurch machen, wenn ich im Bus sitze oder wenn ich gerade mal nichts zu tun habe. Das können wir uns als nächstes anschauen, wenn du magst.
Ja, das Spiel heißt Idle Miner Tycoon und Daniel Stammler, der hier neben mir sitzt, und ich werden gleich in die Rolle schlüpfen eines Tycoons, also quasi eines Minenbetreibers. Wie geht das los?
Genau, im ersten Schritt muss man natürlich erstmal Rohstoffe abbauen. Deswegen wird erstmal der Minenarbeiter losgeschickt, der dann losläuft und mit den Rohstoffen zurückkommt. Im zweiten Schritt dann müssen die Rohstoffe an die Erde gebracht werden. Das heißt, der.
Okay, du hast hier so quasi einen Fahrstuhl und dann sind hier so Stollen. Und in den Stollen?
Genau, in den Stollen werden die Edelmetalle abgebaut und im Fahrstuhl wird das dann hochtransportiert.
Ja.
Und nachdem dann der Fahrstuhl das an die Oberfläche gebracht hat, kommen dann die Oberflächenarbeiter und transportieren das vom Fahrstuhl ab. Und das ist dann quasi so einmal der Kernkreislauf im Spiel.
Ah, okay. Und wenn ich das geschafft habe, wenn hier die kleine Lore mit dem abgebauten Material hier oben beim Zahlmeister irgendwie ankommt, dann gibt es ein Grinsen und was aufs Konto.
Genau, dann gibt es das aufs Konto. Und dann der nächste Schritt ist, das verdiente Geld zu reinvestieren. Und das macht man am besten, indem man erstmal den Minenschacht weiter ausbaut, damit man mehr verdient.
Idle Miner Tycoon gehört zum Genre der Idle Games. Idle, das heißt so viel wie faul. Im Spiel lasse ich die Männchen für mich arbeiten und dann auch die Zeit. Während ich nicht aktiv spiele, beuten die Männchen also weiter den Berg aus und mein Konto wächst.
Wenn man später weiter im Spiel ist, dann geht das auch, dass man länger spielt, aber es bringt nicht so viel. Also man kann natürlich überall noch mal ein bisschen rumklicken, ein bisschen optimieren, aber es bringt mehr, wenn man das Spiel einfach alle paar Stunden mal aufmacht und dann das Geld reinvestiert.
Also ich habe jetzt verstanden, wie ich in eurem Spiel so ein Bergwerk betreibe. Geld verdiene mit Steine abbuddeln. Wie verdient ihr denn Geld?
Wir verdienen hauptsächlich Geld über Werbung. Man kann im Spiel freiwillig einen Werbeclip über 30 Sekunden anschauen und dann bekommt man eine kleine Belohnung im Spiel. Und das ist der Hauptpart. Und dann kann man sich auch noch zusätzliche Items für Echtgeld kaufen. Zum Beispiel hier so andere Flaggen oder so. Aber das ist dann immer nur noch on top.
Was bringt dich dazu, dein Smartphone aus der Tasche zu holen und dieses Ding anzumachen?
Also typische Spielsituation ist in der U-Bahn. Leute fahren morgens zur Arbeit, sind am Handy, denken sich, ah ja, Idle Miner Tycoon, könnte ich mal wieder reingehen, mein Geld einsammeln, das wieder reinvestieren und dann gehen die auch wieder weiter zu Facebook, Instagram oder whatever. Das heißt,
durchschnittliche Spielzeit?
Ein paar Minuten nur jedes Mal. Natürlich ein paar Mal am Tag, aber bei uns das Spiel ist mehr ein Spiel für zwischendurch.
Bisschen paradox für mich. Eigentlich geht es ja vielen Menschen auch so ums Geld verdienen, aber wenn ich hier jetzt so spiele, es ist ja nur die Illusion von Geld verdienen. Eigentlich ist es eigentlich das Gegenteil. Ne? Also ich lerne weder was, noch verdiene ich tatsächlich Geld. Ich verdödel so ein bisschen meine Zeit. Ist das so ein Widerspruch für dich?
Nur, das ist kein Widerspruch. Das ist natürlich ein Spiel. Man spielt nicht Spiele, um echtes Geld zu verdienen, sondern man spielt Spiele, weil man sich wohlfühlt, weil man die Zeit vertrödeln will, weil man eben morgens in der U-Bahn sitzt und ein bisschen Spaß haben will. Man spielt nicht gegen andere, man wird nicht bestraft, man kann nichts verlieren. Deswegen ist das doch eher ein ruhigeres Spielerlebnis.
Alles andere als ruhig ist es für die Entwickler wie Daniel Stammler, die in dem Geschäftsfeld Mobile Games bestehen wollen.
grundsätzlich bei Mobile Games ist es schon so, dass die meisten Spieler Mobile Games nicht lange spielen, sondern ein paar Tage ausprobieren. Und denen das dann wirklich gefällt, die bleiben dann auch lange dabei. Und die meisten anderen Spieler suchen sich dann ein neues Spiel. Es gibt ja genug Spiele auf der Welt und laden sich dann das nächste runter, bis sie dann auch ein Spiel haben, bei dem sie dann lange dabei bleiben.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play your video game.
It's you. Der durchschnittliche Messebesucher, ich weiß es nicht, wie oft er respawnt, also wie oft er sich selber auf einen Anfangspunkt in seinem Spiel hier zurücksetzt. Wir beide, Professor Judith Ackermann und ich, wir machen das immer wieder, weil wir hier erstmal ein bisschen die Füße ausruhen können und dann wieder überlegen, zu welchen neuen Ufern wir aufbrechen. Und ich hätte einen Wunsch für unser nächstes Ziel. Und zwar würde ich nämlich gerne mal dahin, wo man so richtig eintauchen kann, so richtig mit der Technik verschmelzen kann. Ich hatte in meinem Leben noch keine Virtual Reality, noch keine VR-Brille auf. Wie ist das bei dir?
Ich hatte das schon häufiger, eine VR-Brille auf, und wenn du das noch nicht gemacht hast, sollten wir es auf jeden Fall machen, weil anders als jetzt Mobile Game, was du auch zu Hause ausprobieren kannst, hast du ja nicht unbedingt so eine Brille daheim. Insofern würde ich sagen, wir starten los und suchen einen Stand, wo wir da mal eintauchen können.
Welche Halle?
Wir können in ganz vielen Hallen eigentlich Virtual Reality ausprobieren, weil das ja mittlerweile auch für die meisten Konsolen möglich ist und für die meisten Spiele implementiert ist. Aber ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Mainstream-Hallen, sowas wie Halle 8 oder so, und schauen einfach mal, ob wir einen Stand finden, wo wir relativ entspannt mal in diese Welten eintauchen können.
Virtuelle Realität erzeugt ganz real Schweiß. Mitarbeiterin Alex reinigt noch gerade unsere Brille und erklärt uns dann, wie das hier läuft.
Wir sind auf der Gamescom 2019 in Köln, auf dem Facebook Gaming Stand. Und wir sind jetzt gerade in der Oculus Booth. Und wir zeigen hier die Oculus Quest. Das ist das neue Standalone-System von Oculus. Also die Gaming-Konsole ist alles in der Brille drin. Das war's eigentlich. Das Spiel, was wir heute ausprobieren, nennt sich Beat Saber. Ist ein Musikrhythmusspiel. Man hat zwei Lichtschwerter in der Hand, ein blaues und ein rotes. Die Beats kommen in Form von Würfeln auf einen zu, blaue und rote. Und man muss die blauen mit dem blauen Lichtschwert zerschlagen und die roten mit dem roten. Und auf jedem Beat ist ein Pfeil drauf. Und der Pfeil zeigt dir, in welche Richtung du schlagen musst.
Wer darf anfangen?
Ich darf anfangen, ja. Dann einmal bitte hinter den Pfeil in die Mitte stellen.
Wir sind in einem schwarzen Raum, ungefähr so 2,50 Meter mal 2,50 Meter. Und Judith, du stehst jetzt gerade an der Spitze von so einem weißen Quadrat auf schwarzem Noppenboden und gleich kriegst du eine Virtual Reality Brille aufgesetzt.
Genau, und ich bekomme virtuelle Schwerter, mit denen ich Musik zerstöre.
Beats schlagen.
Ich schlage Beats. Ich bin eine Schlagzeugerin.
Genau. Das sind jetzt zwei Songs von der Band Imagine Dragons. Ist jetzt ganz neu für Beat Saber dabei. Und du wirst den Song Believer spielen in der Stufe Normal. Schwierigkeitsstufe.
Wenn ich euch erschlage, müsst ihr es sagen.
Kannst du dabei reden?
Ja, also es ist super schnell. Es kommen so halt quasi wie so Klötze auf mich zu. Und jetzt habe ich, glaube ich, daneben getippt. Und ihr kommt mir relativ nah vor, dass ich ein bisschen Sorge habe, dass ich jemanden von euch erschlage. Aber bis jetzt hat niemand geschrien.
Das Spiel dauert 3 Minuten und 24 Sekunden. Erst ist Judith dran und jetzt ich.
Opa. Was mache ich denn mit diesem dicken, mit dieser dicken Schiene, die hier gerade angeflogen kam?
Dann musst du ausweichen.
Ach so. Ja, aber ich habe echt auch Schiss, dass die Dinger mich... Also, ich habe das ernst genommen zwischendurch. Wenn diese Dinger auf mich zukamen und das zu viel wurde, wollte ich wirklich sehr gerne in der richtigen Form diese Bällchen wegmachen. Und dann gab es einen Moment, wo das echt dann auch sogar mit der Musik zusammenpasste. Ne? Und man so dachte, okay, wo so ein Feedback gab von, ja, ich mache was richtig oder ich habe mich irgendwie hier eingegroovt oder ich bin hier in so einem Flow. Ne?
Also ich finde das total unterhaltsam, die Boxen wegzuschlagen. Ich bin aber auch so ein Rhythmusmensch. Also insofern liegt mir das, relativ schnell Dinge dann zu machen und nicht nervös zu werden. Weil ich glaube, in dem Moment, wo man aus dem Rhythmus aussteigt, dann wird man nur noch von Boxen attackiert und kommt dann auch irgendwie schwer wieder rein. Ne? Also man kann sich aber gut so eingrooven. Und ich fand, es war jetzt ja grafisch sehr reduziert. Das heißt, es gab eigentlich nur diese Eiswürfelformen, bunt leuchtend, die auf einen zukamen. dass das auch ein sehr entspanntes Sein eigentlich in der virtuellen Realität ist.
Die Zeit verging gleichzeitig rasend schnell und trotzdem intensiv langsam. Ein bisschen wie Achterbahn. Und so ist auch unser Puls, als wir am Ausgang Dennis Taguchi treffen, Communications Manager von Facebook.
Klar, am Anfang, das hatten wir ja auch mit der ersten Oculus-Version, brauchte man einen starken Computer, mit dem man das eben auch machen konnte. Und das waren eben damals hauptsächlich wirklich Hardcore-Gamer, die so einen starken Computer hatten, um dann eben auch die dazugehörigen Spiele spielen zu können. Mit der neuen Oculus ist es eben möglich, komplett ohne Kabel, komplett ohne noch einen zugehörigen Computer, ein vollwertiges virtuelles Realitätsgefühl zu haben, komplett wie eine eigenständige Konsole Spiele auf der Brille spielen zu können. Und ich glaube, jetzt sind wir eben einfach an einem Punkt, wo es absolut Sinn macht, eigene virtuelle Realitäten kennenzulernen und sich mit den Spielen eben auszuprobieren, genauso wie ihr das mit Beat Saber eben gemacht habt.
Auf diesem Punkt, ja, von dem man aus gut überall hinkommt. Professor Judith Ackermann und ich, gerade waren wir abgetaucht in Virtual Reality Welten und das war wirklich Urlaub von der Messe.
Also das war entspannt auf der einen Seite, weil man wirklich sich auf das Spiel konzentrieren konnte. Auf der anderen war es natürlich aber auch anstrengend, weil man hat diese Brille, die einen irgendwie auch immer noch einschränkt in seinen Aktivitäten. Aber das Spielformat hat für uns beide, glaube ich, ganz gut funktioniert. Wir waren uns auch relativ einig, dass wir noch eine Runde gemacht hätten.
Absolut.
Geht fast aber so, nicht.
War eine Riesenschlange hinten dran.
Ja.
Die hat so ein bisschen verhindert, dass sich dieser Sog quasi entfaltet, den ja manche Computerspieler haben, der Computerspielen ja so nachgesagt wird. Und dieser Sog, der dann natürlich auch so in Sucht münden kann, das ist natürlich auch vielleicht ein Thema, was man auf dieser Gamescom mitten in dieser Party-Laune auf jeden Fall auch mal einmal besprechen müsste. Und dafür haben wir einen ganz guten Gesprächspartner gefunden, den du selber kennst.
Genau, wir haben uns den Daniel Zilz geschnappt. Das ist ein Medienpädagoge und er arbeitet bei Medien und Bildung.com in Rheinland-Pfalz. Und er hat sich darauf eingelassen, quasi gleich zu uns zu stoßen und mit uns mal einen der aktuellen Titel zu testen aus dem Ego-Shooter-Bereich. Also auch jetzt ein Spiel USK 18, das für Jugendliche gar nicht zugelassen ist und das tatsächlich hier bei der Messe am ersten Abend den Gamescom Award gewonnen hat.
Doom.
Doom. Und Stefan und ich, wir kennen das Spiel noch, als es damals 1993 in der ersten Auflage quasi erschienen ist und ganz viel Furore gemacht hat, weil es diese 3D-Darstellung gab und man hatte für die damaligen Verhältnisse super realistische Darstellungen von menschenähnlichen Wesen und von Menschen, denen eben Gewalt zugefügt wurde, was dann auch erstmal zur Indizierung des Spiels geführt hat, die dann erst viele Jahre später aufgehoben wurde. Deshalb ist interessant, dass es jetzt nochmal quasi das zweite Mal eine ganz neue Auflage gibt.
Es sind auf jeden Fall schon eine Menge Zombies, Monster, was auch immer, die da auf mich losstürmen, die mich beschießen, die mich mit Granaten bewerfen und die ich aber auch mit dem Cordes zuvor erbeuteten Gewehr jetzt gerade niedermetzeln kann.
Doom 3 Eternal. Wir spielen einen urzeitlichen Krieger, der von einem Raumschiff aus aufbricht, um dämonische Horden zu vernichten. Judith und ich schauen dabei zu, wie Medienpädagoge Daniel Zilz Zombie-Horden abschlachtet.
Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe eine Kettensäge ausgepackt und ja, zwei Gegner vor mir.
In der Mitte durchgeschnitten.
Ja.
Genau, mit X
mit
kannst
X.
du die Kettensäge benutzen.
Circa 8 Minuten und knapp 50 Zombies später ist unsere Spielzeit schon vorbei. Gut 30 neue Spieler kommen auf den Doom-Stand zum Testen, auf der Suche nach Gegnern zum Vernichten. Wir suchen uns erstmal einen ruhigeren Ort zum Reden, damit Daniel Zilz uns erklären kann, was wir da eigentlich gerade gemacht haben.
Also im Grunde genommen, Doom Eternal, die neueste Inkarnation von Doom, ist halt ein ganz klassischer Ego-Shooter. Ganz klassisches Actionspiel. Man unterscheidet Ego-Shooter ganz gerne in die sogenannten First-Person- und Third-Person-Shooter. Also je nachdem, von wo ich gucke. In dem Falle ganz klar First-Person. Ich sehe nur meine Hände oder wie auch gerade eben dann die Kettensäge, wenn sie zum Einsatz kommt.
Jetzt ist ja eine ganze Menge Gewalt. Was macht das denn eigentlich mit mir, wenn ich das so sehe?
Es gibt eine Menge Menschen, die spielen diese Spiele, weil sie sich damit entspannen tatsächlich, weil sie ein Stück weit den Kopf ausschalten können, ein Stück weit dadurch entspannen, dass sie nicht groß nachdenken, sondern einfach reagieren auf die Umgebung. Mich persönlich stresst so ein Spiel, weil ich angespannt bin dadurch, dass ich da natürlich versuche, möglichst lange zu überleben. Für mein Gefühl habe ich gerade auch schon zu kurz überlebt in dem Versuch, den wir gemacht haben. Und deswegen setzt mich so ein Shooter eher unter Stress, was halt auch dazu führt, dass ich selber privat sehr, sehr selten Shooter spiele.
Jetzt gibt es ja immer wieder die Frage, Computerspiele, wie gefährlich ist das? Wie hoch ist das Suchtpotenzial? Wie ist das denn bei so einem Spiel, was wir da gerade gesehen haben?
Ich denke, bei den meisten Shootern, auch gerade bei solchen Singleplayer-Shootern, wie wir sie jetzt gerade mit Doom gesehen haben, ist das Risiko, dass man da sehr lange drin versinkt, relativ gering, weil es halt Spiele sind, die eine gewisse Zeit lang laufen und wo man eine gewisse Zeit lang braucht, um die Geschichte durchzuspielen. Und wenn die nach 12, 14, 16, 18 Stunden durchgespielt ist, dann bietet dieses Spiel vielleicht nicht mehr so viel, das mich dann daran hält. Da gibt es andere Spiele, die halt eher ein offenes Ende haben, vielleicht sogar eher kein Ende haben im klassischen Sinne, die natürlich dann eher dazu geeignet sind, dort immer mehr Stunden reinzustecken.
Ein Beispiel?
Online-Titel wie zum Beispiel Fortnite. Das ist ein ganz beliebter Online-Titel, der von Jugendlichen gerade viel gespielt wird. Da gibt es immer einzelne Spielrunden, die kann ich halt durchspielen und wenn ich dann gewonnen habe, ist es gut, aber ich kann dann halt direkt die nächste Runde anfangen und ich kann natürlich dann auch, wenn ich viel spiele mit der Zeit, das ist ein ganz normales Training tatsächlich, werde ich normalerweise auch besser. Bei anderen Titeln, Online-Rollenspielen wie World of Warcraft wird da immer gerne genannt. Da haben wir halt eine Online-Welt, die persistent ist, die sich weiter dreht, ob ich dabei bin oder nicht. Und wenn ich halt mit gemeinsamen Freunden zusammenspiele, die spielen nachmittags 2 Stunden, in denen ich nicht spielen kann, sind die 2 Stunden weiter. Die muss ich dann vielleicht irgendwann aufholen.
Jetzt hat man ja in dieser Mediendebatte 2 Pole. Hier zum Beispiel sind wir auf der Gamescom und ich sehe nur Faszination, Begeisterung, lange Schlangen, alle sind happy. Auf der anderen Seite höre ich dann von Leuten, die sich zu Tode spielen oder zumindest eben ihr normales Leben so derartig vernachlässigen, dass man so denkt, ey, schmeiß doch deine Zukunft nicht weg. Also zwischen Angst, jeder wird süchtig, und der Begeisterung, hey, hier können alle sorglos spielen, wo ist denn da der richtige Weg?
Der richtige Weg ist im Grunde genommen in der Mitte. Also wir haben natürlich Menschen, die viel zu viel Zeit in virtuellen Welten verbringen, die viel zu viel Zeit ihres Lebens in digitale Spiele stecken und andere wichtige Dinge verpassen. Diejenigen, die sehr laut sich darüber beschweren oder diejenigen, die sehr viel Angst haben, sind aber auch normalerweise nicht diejenigen, die selber spielen. Also die vielleicht diese Faszinationskraft, die man hier ja auch sieht, eben auf der Gamescom rundherum, die das gar nicht so nachvollziehen können. Und für mich persönlich gilt immer so ein bisschen die Faustregel, dass das Gaming, das Spielen, das Digitale, das ist ein Hobby. Genau wie andere Hobbys hat es eine gewisse Berechtigung in meinem Leben, aber genauso wie andere Hobbys muss es halt eben auch zwischen vielleicht Pflichten, die ich habe als Jugendlicher, als junger Erwachsener, Schule, Ausbildung, Studium und so weiter, muss es sich damit einfach in Balance befinden, sodass ich halt alles gut machen kann.
Wir haben gerade mit jemandem gesprochen, der so 6 Tage die Woche spielt, so ein Pro-Gamer. Mhm. Wo sortiere ich die denn ein?
Also wenn es wirklich ein Pro-Gamer ist, wenn er Geld damit verdient, wie viele Stunden haben wir pro Woche? Also 42 Stunden die Woche arbeiten ist für uns nichts Besonderes. Wenn das seine Arbeit ist, ist das natürlich vollkommen okay. Wenn er noch eine richtige Arbeit nebenher hat, 40 Stunden arbeiten geht plus 40 Stunden am Rechner sitzt, dann wird es schon knapp mit Schlaf und allem drum und dran.
Games sind nicht gut oder schlecht. Wir haben gelernt, dass da die Dosis im Prinzip das Gift macht, wie bei so vielen Dingen. Wenn man nochmal die Tipps zusammenfasst, achte mal drauf, dass Gamen ein Teil in deinem Leben ist. Hüte dich vor Spielen, die kein Ende haben.
Genau, Spiele, die kein Ende haben, Spiele, die auf Spielwelten stattfinden, die halt weiterlaufen, wenn ich nicht dabei bin. Im Grunde genommen alle Spiele, die so eine Art Möhre vor mich hinhalten, der ich versuche, immer hinterherzukommen. Also da muss man dann für sich selber halt diese Endpunkte, diese Zwischenpunkte setzen und sagen, jetzt muss ich mal kürzer treten im Spiel, weil nächste Woche wichtige Klausur.
Einsam, niemals alleine, alleine.
Respawn, wieder zurück hier im Gang zwischen den Hallen mit Professor Judith Ackermann. Wir haben jetzt schon eine Menge gesehen. Größtenteils war das so Mainstream, könnte man sagen. Also einfach große Titel, große Budgets, viel Werbung, kann man immer überall kriegen. Es gibt dazu so einen kleinen Kontrastbereich, wo einfach die Titel eher so kleine Nischen ansprechen, wo ein hoher Produktionsaufwand ist und vielleicht gar nicht so viel Geld verdient werden kann, muss man gucken. Das ist dieser Markt Independent Games.
Genau, und das würde ich auch empfehlen, dass wir uns den auf jeden Fall heute noch anschauen, weil das sind auch oft Titel, die man sonst gar nicht zu Gesicht bekommt, die von ganz kleinen Studios entwickelt werden und die nochmal ganz explorativ oder innovativ sich mit dem auseinandersetzen, was wir unter Spiel verstehen und dann auch mutigere Wege einschlagen, um irgendwie neue Interaktionen zu schaffen für Spielende, neue Geschichten zu erzählen. Ich würde sagen, dass wir einfach direkt hinspazieren und uns die Valentina Birke suchen. Das ist eine Bekannte von mir und die hat tatsächlich diesen Boost gestaltet und die kann uns sicher zeigen, was wir als erstes uns anschauen sollten.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Überblick, aber du, Valentina, vielleicht, du leitest hier den ganzen Betrieb und sag mir doch mal, was würdest du mir gerne ans Herz legen? Wonach soll man gucken?
Also du hast mir erzählt, dass du auf narrative Spiele stehst und deswegen gehen wir vielleicht mal zu den Rusty Lakes mit The White Door.
The White Door. Welche genau. Richtung ungefähr?
Hin rechts.
The White Door. Wir stehen vor einem iPad und darauf ist ein weißer Raum zu sehen. Weiße Türe, Tisch und Stuhl, alles weiß. Die Bedienung über das Touchpad, total einfach. Aber was ich da genau tun soll?
Jetzt überleg, guck mal, bist du aufgestanden, ne?
Ja, wir haben die Decke runtergezogen,
wachst du auf.
Jetzt
also
steht er auf.
Ist auch in so einem Comic-Stil, es hat verschiedene Panels.
Ah, okay.
Ne? Jetzt probierst du einfach ein bisschen rum.
Auf einmal finde ich eine Liste, einen Tagesablauf. Ich bin anscheinend in einer Nervenheilanstalt und ich soll bestimmte Dinge zu bestimmten Uhrzeiten tun. Essen, Zähne putzen, Gedächtnistest.
Jetzt machst du am Computer einen Test, guck mal, der ist aber erst nach 15 Uhr. Ja, jetzt kannst du ins Bettchen.
Spannend wird's, als ich nachts anfange zu träumen. Die Traumsequenzen sind nicht mehr schwarz-weiß, sondern farbig. Im Traum habe ich die Chance herauszufinden, wie ich dahin gekommen bin. Und wer ich wirklich bin.
Wenn dir dieses Spiel so gut gefallen hat, dann würde ich dich nochmal zu Raw Fury schicken mit Mosaik. Da geht es auch um so Alltag und wie man einem stupiden Alltag entkommen kann oder wie man auch sich an dem abarbeitet. Geh da mal hin und guck mal und spiel mal ein bisschen.
Dazu muss ich aber raus aus der Messe und über die Straße ins Hotel nebenan. Weil der Andrang so groß ist, haben sich Labels wie Raw Fury dort eingemietet. In Zimmer 163 werden gleichzeitig drei Spiele vorgestellt. Neben mir sitzt Adrian, der Entwickler des Spiels Mosaik. Vor uns ein Bildschirm. Er drückt mir einen Controller in die Hand. Ich bin eine namenlose Figur, die täglich zur Arbeit pendelt, arbeitet, schläft, eigentlich keinen Sinn in ihrem Leben sieht. Aber als Adrian mir die Steuerung erklärt hat und wir die Einstiegsszene gesehen haben, also in dem Moment, wo es eigentlich losgeht, ist meine halbe Stunde um und die nächsten Spieler warten schon.
Adrian, thank you very much. Thank you so much for playing.
Zurück in der Halle, in der die Independent-Spiele sind, auf der Suche nach Judith, bleibe ich auf einmal an einem Stand hängen. Mitten in dem ganzen Soundchaos versucht da jemand, einen Ton zu summen. Die Aufgabe? Mit Kopfhörer und Headset Töne summen. Und nur wenn die Höhe stimmt und die Länge, kann ich meinen Weg gehen durch die Welt von One-Hand-Clapping.
Man fängt an in so einer Art von Außenseiterposition. Und dieses Spiel soll einfach dazu anregen, die eigene Stimme zu finden in der Hinsicht. Und das ist halt auch einfach Teil der Mechanik in diesem Fall.
Sehr gut. Verdammte Axt. Gamescom, wir sind wieder auf unseren Rücksetzungspunkt, Respawn-Punkt gekommen, aber jetzt ist es auch gleichzeitig der letzte Punkt. Gamescom Ende, Game Over.
Ja, denn wir haben tatsächlich länger durchgehalten, als die Messe geöffnet hat. Ja. Ich glaube, es ist schon seit einer Stunde eigentlich offiziell geschlossen.
Ja, es sind ein paar Leute mit zu Besen, die werden uns hier gleich wahrscheinlich auch rauskehren.
Genau, aber ich fand ganz schön zu sehen, also wir sind ja tatsächlich im Indie-Bereich dann länger geblieben, als wir es vorhatten, weil es auch nochmal zeigt, das sind Titel, die Leute ganz anders abholen als die bekannten Spiele, die man immer in den Medien findet. Und ich glaube, das ist so ein experimentelles Feld, wo es sich lohnt, immer hinzuschauen und wo auch so eine Messe interessant für ist.
Ich würde auf jeden Fall auf Oktober warten. The White Door kommt dann raus. Selber sein Leben wieder zusammenpuzzeln, finde ich super. Und das Spiel mit diesem One-Hand-Clapping, also wo ich singen musste und wo ich dann einfach durch mein Singen mir den Weg durch fremde Welt baue und quasi dadurch nach und nach zu meiner eigenen Stimme finde, das fand ich einfach toll.
Ja, Stefan, jetzt war es dein erstes Mal auf der Gamescom und würdest du sagen, es war dein letztes oder kannst du dir vorstellen, dass du nächstes Jahr wieder dabei bist?
Ja, vielleicht mit Beruhigungsmitteln und einem schönen Satz Oropax. Das war das Wochenendjournal von der Gamescom. Hier folgt gleich Klassik, Pop etc. mit der Regisseurin und Autorin Emily Artef. Danke an das Team aus Technik und Redaktion und an Sie für Ihr Interesse. Tschüss und bis bald, sagt Stefan Beuting.